Was war das letzte große Ereignis, was Jesus zusammen mit seinen Jüngern verbracht hat, wo sie alle beieinander waren? Das Abendmahl, könnten wir noch eine andere Antwort haben. Das Frühstück mit den Fischen. Und was haben wir noch? Himmelfahrt. Kommt immer darauf an, auf welchem Zeitpunkt wir gucken. Ne? Ob sozusagen vor der Kreuzigung, nach der Auferstehung, Missionsbefehl. Na gut, das war ja jetzt kein Ereignis, das war ja jetzt etwas, was er sagt. Aber warum haben die sich getroffen? Was war das letzte, bevor er gekreuzigt wurde? Wir haben Abendmahl gehört. Ich würde da gerne noch was anderes hören. Ja, es fehlten da ja schon ein paar, das stimmt, genau, es waren nicht alle. Das mit dem Abendmahl ist nicht so ganz falsch, aber ich würde sagen, eigentlich haben die sich zum Passa getroffen. Denn Jesus hat gesagt, hier, losgehen, vorbereiten, Passafest. Das war nämlich genau die Zeit. Und da waren sie auch noch alle beieinander. Bei all den anderen Ereignissen, da fehlte ja nachher schon einer. Gut, es waren dann immer noch all die Jünger sozusagen, die dabei waren, ne? Aber es waren halt nicht mehr die 12. Aber das war so ein Ereignis, bevor es richtig haarig wurde für ihn, bevor es richtig hart wurde. Und nach der Auferstehung, da gab es dann das Ereignis zum Beispiel am See mit dem Frühstück. Und klar, noch ein bisschen später gab es dann die Himmelfahrt. Aber da fehlte ja jeweils dann sozusagen erstmal einer. Es geht mir heute tatsächlich eher um das Ereignis vor seinem Tod, wo alle noch dabei waren, um das Passa. Passa, das bedeutet eigentlich das Vorübergehen, heißt das. Im Englischen haben wir Passover, ne? Das geht vorbei. Warum die beiden Sachen jetzt so ein bisschen verwandt sind sprachlich miteinander, weiß ich gerade zufällig nicht. Aber die Sprachen liegen ja eigentlich so sehr weit auseinander. Aber das heißt vorübergehen. Und das Passa, das wurde gefeiert als eine Wiederholung am Ende der Sklaverei der Hebräer. Die Hebräer, die Nachkommen Abrahams oder ein Teil davon zumindest, wurden als Hebräer bezeichnet und lebten seit Jahrzehnten, Jahrhunderten in Ägypten und waren versklavt. Da wo jeder, der geboren wurde, war automatisch schon Sklave. Der hat gar keine andere Chance gehabt. Er wurde praktisch immer in einem Käfig geboren, immer eingeschlossen. Immer mussten sie die Befehle des Pharaos durchführen und das waren in der Regel harte Arbeiten. Und dieses Passa, das kommt vor der 10. Plage. Da gibt Gott diese Anweisung. Leute, versammelt euch in euren Häusern, nehmt ein Lamm, schlachtet das, sorgt dafür, dass die Größe des Lammes sozusagen mit der Anzahl der Köpfe, die im Haus sind, zusammenpasst, also dass man das gut auffuttern kann, macht die Türen zu und vorher, nach dem Schlachten direkt, geht er bei und streicht von dem Blut außen an die Pfosten der Tür. Denn dann wird der Bote, den ich da vorbeischicke, an euren Häusern vorbeigehen und an denen er nicht vorbeigeht, wird jeweils der Erstgeburt vom Vieh und von den Menschen sterben. Deswegen das Vorübergehen. Das Passa ist das Fest dann letztlich, das Ereignis, wo Gott mit seinem Strafgericht vorübergeht. Nicht, weil das die Hebräer waren, hätten die das nicht so gemacht, hätte sie genauso getroffen. Wer sagt so ein Quatsch? Oder wo soll ich das Geld noch hernehmen für ein Lamm und ich habe gerade keins und wie auch immer, der hätte dieses Zeichen nicht an der Tür gehabt und da wäre dieser Bote nicht dran vorbeigegangen. Das war die 10. Plage, die Israel letztlich dann nicht mitmachen. Und das war der Startschuss, es geht in die Freiheit. Warum das alles so ist, kann ich im Detail letztlich auch nicht erklären. Aber für mich trifft hier der heilige, allmächtige Gott auf uns Menschen. Und da gibt es einfach eine Kollision. Und zwar deshalb, weil wir alles andere als heilig sind. Weil wir in den Augen Gottes definitiv Leute sind, vor denen man eigentlich Abstand wahren müsste. Denn die sind schmutzig, die sind sündig. Und das Einzige, was Gott hier selber dazwischen stellt und sagt, nehmt ein Lamm, schlachtet das, nehmt das Blut und streicht es an die Tür, denn dann geht es vorbei. Und was wir im Alten Testament ganz eigentlich durchgehend sehen, ist, dass es immer wieder Handlungen gibt. Handlungen, die Sachen sehr deutlich vor Augen führen und eine Wahrheit klar machen sollen, die nicht sozusagen immer das Eigentliche sind. Das galt für alle diese Opfer, die gebracht wurden. Das Volk Israel hat ja viele Opfergesetze gekriegt. Wenn ihr das getan habt, dann sollt ihr ein Opfer bringen von der und der Größe. In der und der Art soll das gemacht werden, so soll der Priester damit umgehen, so sollt ihr damit umgehen und. Wenn du gesündigt hast, bring ein Opfer. Und in der Regel waren das Opfer, da musste jemand sterben, in dem Falle in der Regel Tiere. Unterschiedliche Größenordnungen, auch unterschiedlich nach deinem eigenen Besitz. Ein ganz armer Mensch durfte dann etwas weniger bringen, weil der hatte ja nichts. Aber es musste ein Tier sterben, es musste Blut fließen. Und dann später lesen wir, das Blut von Böcken und Schafen kann keine Sünde vergeben. Und trotzdem wurde gesagt, tu das, dann vergibt Gott dir. Hatte Gott gesagt, war nicht eine Menschenerfindung. Aber es war immer nur ein Zeichen. Es war nicht letztlich dieses richtige Wegnehmen, sondern wie an der Tür ein Zeichen, okay, wir gehen da heute dran vorbei. Wir müssen diese Menschen nicht bestrafen. Wir wollen das ja auch. Und nicht alle Menschen haben Gott abgelehnt, egal zu welcher Zeit. Heute, damals, die haben nicht gesagt, ich glaube nicht, dass es den gibt oder das ist mir vollkommen egal, das stört mich nicht. Sondern manchmal lehnen wir auch Gott ab durch unser Handeln. Wir sind der Meinung, natürlich, ich glaube an Gott. Ich glaube auch, dass er es gut meint. Ich glaube auch, dass er alle Macht hat. Aber mein Handeln widerspricht dem, dass Gott irgendeinen Platz in meinem Leben hat. Und das nennen die Bibel Sünde. Zielverfehlung, am Ziel vorbeigelaufen. Und Israel, die Hebräer, die waren das auserwählte Volk Gottes. Mit denen hatte er etwas vor. Und deswegen geht er mit ihnen auch diesen Weg. Bestraft werden die Ägypter, die dieses Volk einfach versklavt haben. Nur so ganz kurz, viele von euch wissen das, aber für die, die das nicht wissen, ein ganz kurzer Input, nur falls man dann in der Bibel das mal nachliest auch. Die sind nach Ägypten gekommen, weil Josef, der Sohn, der Enkel Abrahams, der Sohn Jakobs, dafür gesorgt hat, dass der Pharao erfährt, wie das in Zukunft in den nächsten 14 Jahren aussieht. Dass da 7 Jahre kommen, wo total gute Ernten eingebracht werden, wo alles wunderbar läuft und dann kommen 7 Jahre, wo es ganz schwierig wird. Und entsprechend konnten Planungen gemacht werden, konnten Vorräte angelegt werden. Und im Laufe dieser Geschichte kam dann auch sozusagen die Familie von Josef dahin und wurde eigentlich erstmal hoch verehrt. Ja, das war schließlich die Herkunftsfamilie von dem Mann, der mit Gott spricht. Aber im Laufe der Zeit beim nächsten Pharao waren das ja einfach die Ausländer. Da waren das die Fremden, da waren das die, die nicht sind wie wir und die man versklaven kann. Und das zog sich dann eine lange Zeit hin. Aber Gott hatte einen Plan mit diesem Volk und es kam der Zeitpunkt dieses Auszuges. Und das war der Abend, bevor sie endlich frei waren. Zumindest der Weg in die Freiheit. Das Passafest ist der Start in die Freiheit. Das Passafest ist die Erfahrung letztlich von Sündenvergebung. Von der Sünde, die da in dem Haus sicherlich auch war, in den einzelnen jüdischen Häusern und hebräischen Häusern. Aber wo das Zeichen des Blutes draußen war, und da hieß es, ich gehe dran vorbei. Und das Passafest ist der Beginn der Nachfolge. Denn nun mussten sie ihre Wirkungsstätte bisher, ihr Zuhause, verlassen. Vielleicht könnt ihr die 3 Zeilen da auch mal an die Wand werfen mit dem Passafest. Und mussten losgehen und mussten einem Mann hinterherlaufen, dem Mose, ohne zu wissen, wie das alles weitergeht. Und schon nach ganz kurzer Zeit gab es die ersten Schwierigkeiten und dann zogen die sich über diverse Jahre hin. Aber sie mussten jemand nachfolgen. Mose hatte darum gebeten, dass Gott selbst in einer Feuer- und Rauchsäule oder Wolkensäule, jeweils nachts im dunklen Feuer, tagsüber so eine Wolkensäule, mit ihnen geht. Und da mussten sie hinterherlaufen. Das war der Plan. Es war also das Passafest, der Start auch von einer Nachfolge. Ich lese mal kurz aus 2. Mose 12 ein paar Verse von Vers 11 ab. Als Gott das anordnet, da heißt es, beim Essen sollt ihr reisefertig gekleidet sein, die Sandalen an den Füßen und den Wanderstab in der Hand. In Hast und Eile sollt ihr es essen. Das ist das Passa für mich, den Herrn. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeborenen töten, bei Mensch und Vieh. An allen Göttern Ägyptens werde ich mein Gericht vollstrecken, ich der Herr. An allen Göttern werde ich mein Gericht vollstrecken. Was haben die denn da für Götter gehabt? Wollte Gott gegen Steine klopfen, weil sie da irgendwelche Bildnisse hatten? Es steht nichts davon, dass das passiert ist. Die Götter, die sie hatten, das war das, was diese Menschen verehrten, das, was auch in ihnen war, letztlich. Dass sie fremde Götter angebetet haben, dass sie nach Riten gehandelt haben, die nichts mit dem allmächtigen Gott zu tun haben. Und deswegen traf es diese Menschen. Eure Türen sollen durch das Blut bezeichnet sein. Überall, wo ich dieses Blut sehe, werde ich vorübergehen. Und so werdet ihr verschont bleiben, wenn ich strafen durch ganz Ägypten. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein, der in allen kommenden Generationen als Festtag für mich gefeiert wird. Das ist eine Anweisung für alle Zeiten. Deswegen feiern die Juden immer das Passafest. Und als Jesus das Passafest feierte, wohl wissend, dass er ganz kurze Zeit, wenige Stunden eigentlich, vor einem der schlimmsten Momente seines Lebens ist, da hat er zwar einfach nur gesagt, bereite das Passa vor, aber als er das in die Hand nimmt, ich weiß ja nicht, wie die das genau, nach welchem Ritus sie das damals genau gefeiert haben, da gibt es auch verschiedene mittlerweile und sind ja auch ein paar tausend Jahre vergangen, die haben sich auch gewandelt im Gegensatz zu heute, aber man hatte gewisse Abläufe. Da hat Jesus das in die Hand genommen und hat der Sache eine eigene Bedeutung gegeben. Das, was wir als Abendmahl. Klar, es war ein Abendessen. Aber als Jesus dann das Brot nimmt, da wird es auf einmal sehr persönlich. Da gibt es nicht einfach vorformulierte Gebete, die er benutzt, was man so normalerweise da tun würde. Nein, da macht er das sehr persönlich. Und als Jesus dieses Passamahl, wie soll ich sagen, verändert, da schlägt er so eine Brücke zwischen dem Gestern, also der Auszug aus Ägypten. Jeder Jude sagt heute auch noch, wir sind befreit worden. Nicht meine Vorläufer, meine Ahnen, nee, wir das Volk sind befreit worden. Das war das Ende. Das war damals das Ende der Sklaverei, damals, von dem damals zum Morgen. Ganz am Ende sagt er nämlich, das tut zu meinem Gedächtnis. Und mit der Zwischenstation, diese große Brücke hat noch einen Mittelpfeiler, das Heute. Also das Heute von damals vor allem. Weil das war nämlich dann da, wo Jesus das Passahlamm selber wird. Wo Jesus diesen Platz einnimmt, dass er getötet, geschlachtet wird, dass sein Blut vergossen wird. damals kein Sklave mehr sein, befreit sein, frei, nicht mehr sündigen. Es gibt ja viele Arten von Sünden. In der Regel haben die so eine Folge, eine ganz simple Sache. Wenn man lügt, muss man ein gutes Gedächtnis haben, ne? Weil es könnte ja sein, dass aus der Aussage, die du getan hast, sich eine Frage ergibt oder etwas weiteres oder etwas weiteres zurück in die Vergangenheit. Und davor, was war denn da? Und warum ist das? Da muss man schon wissen, was habe ich gesagt, und eine geniale Geschichte weiterspinnen. Es gibt Leute, die schütteln das nur so aus dem Ärmel. Die haben immer eine Geschichte. Aber was ist das? Das ist wie ein Zwang, weiter lügen zu müssen. Denn jede Sache, die danach kommt, ist ja genauso eine Lüge. Denn die baut ja darauf auf, dass ich damit angefangen habe. Geht immer weiter. Und so gibt es viele Sachen an Sünden, die wie ein Zwang sind. Der Fluch sündigen. Jede Sucht zählt dazu, ne? Ja, oder, naja, ich konnte nicht anders. Passiert jedem von uns, oder? Man sagt, naja, die Reaktion war ganz logisch. Ich konnte nicht anders. Ja, wenn ich nicht anders konnte, bin ich gezwungen worden. Von wem auch immer, ne? Es gab eine Freiheit. Dieses Passa ist der Startschuss in die Freiheit. Das, was Jesus getan hat, ist der Startschuss in die Freiheit. Die Frage ist, wovon hat Jesus dich, oder wovon möchtest du auch, dass Jesus, wo brauchst du Freiheit? Süchte sind für viele Leute dann immer von außen gut sichtbar. Ich muss jetzt mal los, ich muss jetzt mal vor die Tür oder so, ne? Und wo jedes Denken darauf ausgerichtet ist, ist relativ einfach. Das checkt man auch, wenn man sagt, nee, mir schmeckt's. Das muss man. Oder wenn jemand nur übers Essen redet oder grundsätzlich nur zu Gast kommt, kurz vor 12 oder so, ne? Also pünktlich dasteht, wenn man schon draußen riecht, puh, da läuft was, ne? Vielleicht ist das Essen ja dann die Geschichte, wo ich eigentlich nicht von los kann, wo ich nicht mit weniger zufrieden sein kann, wo es immer besser sein muss. Verhaltensweisen, wo du sagst, eigentlich möchte ich das nicht. Paulus beschreibt mal diesen Zwist, wo er sagt, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Das passiert ja. Dass man es eigentlich besser weiß und dass man es dann dummerweise doch wieder anders macht, sich anders verhält. Oder dieser Fluch von Angst, nicht diese vernünftige Angst sozusagen, die uns am Leben erhält, dass ich vorsichtig bin beim Überqueren der Straße, ja, dass ich mich an Sachen herantaste, die möglicherweise gefährlich sind, das ist alles gut. Aber es gibt Angst, die lähmt mich. Das kann die Angst vor der Zukunft sein, das kann die Angst vor dem Schritt vor die Tür sein, vor so vielen Sachen. Oder wovon möchtest du sonst noch frei werden? Vor deiner Orientierungslosigkeit, dass du eigentlich keinen Plan hast, wie es in deinem Leben irgendwie sinnig weitergehen sollte? Oder Einsamkeit, eingesperrt, keiner will mich, keiner mag mich, keiner kümmert sich. Ich bin der einzige wirklich allein gelassene Mensch auf dieser Erde. Nichts da. Wovon brauchst du Freiheit? Johannes 8, Vers 31 bis 35, da sagt Jesus zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und jetzt kommt was Interessantes zu den Leuten, die zu denen gesprochen hat. Da heißt es ja eben, die ihm geglaubt hatten. Also das, was er vorher gemacht hat und getan hat, das haben die ihm abgenommen, das haben die ihm geglaubt. Und jetzt heißt es 33, sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Boah, wir sind ein befreites Volk. Ja, Hochmut und Stolz kommt da rein, ne? Wir, ne? Uns hat nie jemand versklavt. Seit dem Passa, seit dem Auszug aus Ägypten sind wir ein freies Volk. Jesus antwortete, wie sagst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Und da sehen wir, da gibt es eine Trennung. Die können im selben Haushalt sein. Und auch zur Zeit von Jesu hatten reiche Leute durchaus Sklaven, Diener. Nur die wurden nicht so richtig vernünftig bezahlt und kündigen konnten die, glaube ich, auch nicht so einfach. Und das waren durchaus auch manchmal Leute, man könnte sagen, wie Prokuristen. Also Leute, die durchaus ein Level hatten, die A, gebildet waren und die B, auch Autorität hatten. Die durften im Auftrag ihres Herrn Geschäfte machen. Die durften auch die Kinder erziehen oder mussten das auch. Also das waren durchaus wertvolle Aufgaben. Das waren nicht einfach nur Baumwollpflücken, so wie wir uns vielleicht manchmal denken, dass Sklaverei ist, so weil es in den USA oft so war. Aber es waren sehr abhängig Beschäftigte. Also anders als im heutigen Sinn, wo man sagt, man ist abhängig. Die lebt im selben Haus. Aber wenn es hart auf hart kommt, geht der Sklave. Er ist nicht Familie. Und das macht Jesus hier deutlich. Wenn du zur Familie Gottes gehören willst, dann musst du Kind Gottes sein. Ich sage mal so, wenn man das jetzt vergleichen mit einem Kind Gottes sein und mit Christentum, dann könnte man fast sagen, in den Gebieten, wo die Kirche, jetzt mal so ganz pauschal einfach gesagt, eine gewisse Autorität und Macht hat, welche auch immer, vollkommen egal, wo jeder am Sonntag hingeht in Gottes, wo man die Gebete kennt, wo man das Glaubensbekenntnis kennt und so weiter, da tun ganz viele Leute das einfach, weil es sich so gehört, weil man das so gelernt hat und weil man vor allem nicht auffallen möchte. Leute, das ist fast wie ein Zwang, weil es hat mit deinem persönlichen Leben, außer dass du dich drückst vor einer Auseinandersetzung mit jemandem, warum machst du das anders, hat das nichts Persönliches. Du bist ein Sklave und du bleibst nicht immer im Haus. Du bleibst nur im Haus, wenn du Kind Gottes bist. Der Sohn bleibt für immer. Wenn du immer wieder etwas tust, was du eigentlich nicht willst, ist das ein Zwang. Das Heute von damals in dem Sinne, ich habe es kurz angesprochen, ist ja, dass Jesus dieses Passahlamm wird. Und in seinem Blut und mit seinem Blut entsteht dieser Schutz, dass du sagen kannst, hier ist eine Barriere. Ich muss keine Angst vor Gott haben. Ich muss vor seinem Gericht keine Angst haben, weil Jesus etwas für mich getan hat. Er hat vergeben. Er hat stellvertretend bezahlt. Das wurde den Juden oder den Israelis besser gesagt. Jude ist ja nur ein einziger Stamm von 12. Das sind die, die haben sich sozusagen hauptsächlich überlebt. Erstmal, es gibt die anderen auch noch, nur die sind offensichtlich zahlenmäßig nicht so groß. Und da hat sich dieser Begriff so eingeprägt, dass es Juden sind. Aber eigentlich könnte man sagen Israelis. Heute wird das anders gebraucht, weil das eine ist das Staatsgebilde und das andere ist die Religion. Aber diese 12 Stämme, für die wird Jesus das Passahlamm und die haben in den Jahrhunderten davor gelernt, für deine Schuld muss jemand bezahlen. Klar kannst du sagen, ja, aber es ist ja mein Geld. Schließlich gehört das Schaf mir oder der Ochse oder wie auch immer. Ja, aber das ist sein Leben, das Leben dieses Tieres. Und das wird stellvertretend geopfert und hier tritt Gott selber an die Stelle. Er wird Mensch, sozusagen, um Fleisch und Blut zu haben. Und er opfert sich stellvertretend für meine Schuld und für deine Schuld. Und diese Brücke ins Morgen, die ich vorhin angesprochen habe, das ist das, was Jesus sagt. In die ewige Zukunft. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und Paulus schreibt das so, ich habe vom Herrn empfangen, das tut zu seinem Gedächtnis, bis er wiederkommt. Bis sich das alles erfüllt. Bis es ganz voll ist. Und das ist etwas, kann ich gar nicht drauf eingehen groß. Aber ich sage mal so, die waren das alte Bild vom Passa. Die sind befreit worden aus ihrer Sklaverei. Aber die waren noch nicht wirklich drin. In dem neuen Leben. Denn dazwischen war noch diese Wüstenstrecke, rund 3 Monate Reise vielleicht. Dummerweise haben sie es ein bisschen versaut, sind 40 Jahre geworden. Man hätte es aber auch schneller schaffen können. Man hätte es natürlich noch viel schneller schaffen können, aber es war ja eine Riesentruppe und das musste alles Lutsche gehen. Sagen wir mal 3 Monate, vielleicht auch 2 Monate, wären sie gemütlich angekommen in das verheißene Land. Ein Bild, was in den Gospels oft vorkommt, da wären sie nämlich über den Jordan gegangen. Über Jordan gegangen heißt nicht dasselbe wie über die Wupper gehen. Wenn man über die Wupper geht, ist es kaputt. Wenn man über den Jordan geht, ist man nicht tot, sondern man kommt in das gelobte Land. In das Land, was Gott ihnen versprochen hat, wo Milch und Honig fließt. Also Saus und Braus. Also wo es wächst und gedeiht. Das hieß über den Jordan gehen. Da waren die noch nicht. Da fing das an. Und so ist es eigentlich mit uns auch. Wir sind errettet, doch auf Hoffnung hin. Wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir die Vergebung von Jesus annehmen. Das andere, das kommt noch. In dem Falle hat das was mit Sterben zu tun, wenn wir dann über den Jordan gehen. Will sagen, wenn wir dann in das verheißene Land kommen, wenn wir dann in die volle Gemeinschaft mit Jesus kommen, in die Herrlichkeit, das ist für die meisten von uns damit dann zu schaffen, dass man stirbt. Es gibt auch andere Wege, aber die meisten, es ist normal, dass wir hier physisch sterben. Und dahin schlägt Jesus auch die Brücke. Behaltet das im Gedächtnis, tut das weiterhin. Erinnert euch daran, wo ihr herkommt sozusagen, wovon ihr befreit seid. Denkt an mich, was ich dafür getan habe und das Ganze orientiert bis in die Zukunft, wo das eigentlich mal hinführen soll. Lukas 22 aus diesem Ablauf von diesem Passafest, was Jesus da so in die Hand nimmt, ab Vers 16. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. So aus der Hoffnung für alle. Ein bisschen ausführlicher erklärt da drin, aber ich finde eigentlich gut ausgedrückt. Und die bekannten Einsetzungsworte aus dem 1. Korinther 11, da sagt Paulus ja vorher, ich habe das von dem Herrn empfangen. Ich stelle mir das so vor, dass Paulus da eine Menge Fragen hat. Was bedeutet das, dieses Abendmahl? Und Gott offenbart ihm da etwas und sagt, diesen Text, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch sage. Ne? Da hat er sozusagen einen Text bekommen, eine Erklärung für diese Bedeutung. Und da heißt es in Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also diese Aktion, dieses Abendmahl, hat ein paar gründige Bedeutungen. Und es soll uns eigentlich nur helfen. Das ist nichts, man könnte sagen, es ist nichts Eigentliches. Es ist etwas, was uns helfen soll. Wenn es heißt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann ist das nach wie vor Brot und Wein oder Saft oder was man auch immer da nimmt. Das hat nichts Magisches. Aber es geht manchmal darum, dass wir ja Sachen tun, damit wir daran denken. Feiertage und Gedenktage. Gut, ich habe immer den Eindruck, wir leben in einer Gesellschaft, wo das alles ziemlich sinnentleert ist. Jeder Feiertag ist eigentlich ein freier Tag. Und das war es dann auch schon so ziemlich. Weil wir uns einfach gar nicht auch trauen, den Sachen richtige Bedeutung zu geben, weil das wieder alles nur Diskussionen gibt und so viele verschiedene Meinungen. Aber eigentlich ist die Mehrheit der Menschen, sicherlich nicht alle, wir ticken alle ein bisschen unterschiedlich, aber kann sehr viel damit anfangen, wenn Sachen getan werden. Wenn es eine Show gibt, wenn es ein Theaterstück gibt, warum wird da so viel Brimborium drum gemacht? Weil es uns doch irgendwie ganz anders mit hineinnimmt, wenn etwas, wenn Musik durch irgendetwas unterstützt wird, wenn Handlungen im Theater durch Optik, durch Schall und sonstige Sachen unterstützt werden. Jeder Film ist so gemacht. Wenn du bei einem Film den Ton abdrehst, sind die Verletzungen nur halb so schwer. Jeder Schlag, der einfach nur so Klatsch machen würde, so irgendwie, der wird untermalt. Da wird nicht das Mikrofon extra rangehalten, nee, da werden spezielle Soundeffekte draufgesetzt. Jeder Schlag, jede Aktion, Autos quietschen auf Sand. Irre, gibt's normal nicht. Also auf Sand kannst du über die Kurve fahren, bremsen, es quietscht. Aber es wird ein Sound runtergelegt. Aber wenn diese ganzen Sound nicht wären, der Eindruck wäre viel schwächer. Wir nehmen Sachen ganz anders wahr. Gott weiß das, der hat uns schließlich geschaffen. Der weiß, wie wir ticken. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann soll uns das erinnern, dann soll uns das ein Stück physisch sozusagen der Sache näher bringen. Nicht einfach nur, wir lesen kurz einen Text und erinnern uns kurz dran, Gedenkminute, fertig. Nein, wir sollen das sehen und schmecken sozusagen, wahrnehmen und sagen, das war das. An das soll mich das erinnern. Das hat natürlich was mit deinem Kopf zu tun. Klar, du darfst den ruhig ein bisschen anstrengen dabei. Du darfst ruhig, ja, das soll mich daran erinnern. Ich bin befreit worden, wenn ich ein Kind Gottes bin. Es erinnert mich daran, was das dieses Opferlamm gekostet hat. Was es Jesus gekostet hat. Und es erinnert mich daran, dass ich hier nicht in Trauer verfallen muss, sondern dass es eine Zukunft gibt. Wofür Jesus das? Für eine ewige Herrlichkeit. Und da kommen wir noch zur einen Sache, die in diesem, wie soll ich sagen, in dieser Regel für das Passafest drin war. Ihr sollt in dem Haus sein und ihr sollt das draußen vormachen. Und nachher, ich weiß gar nicht, ob das für diese Zeit schon galt oder umgesetzt wurde oder ob das etwas war, was für die Feierlichkeiten sozusagen in späteren Jahren gedacht war. Da sagt Gott, wenn da ein Fremder gerne dran teilnehmen möchte, wenn er sozusagen mit Teil von dieser Historie, von dieser Befreiung sein möchte und von dieser Zukunft, dann soll er beschnitten werden. Galt jetzt nur für die Männer. Nur als Randbemerkung, Beschneidung von Frauen oder von Mädchen und von Jungs, das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Das kann man nicht miteinander verbinden. Dann sollte er beschnitten werden und auch in diesem Haus sein, dazugehören. Es nützt nichts, einfach irgendwie nur mit am Essen teilzunehmen. Nein, das war eine Entscheidung, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu Gottes Volk. Auch wenn du da sozusagen nicht reingeboren bist. Und wir sind alle nicht in die Familie Gottes reingeboren, sondern wir müssen aufgenommen werden. Jesus steht an der Tür, klopft an und wir dürfen ihm auftun. Wir dürfen ihn einlassen. Wir dürfen diese Vergebung annehmen und sagen, ja, ich möchte auch dahin kommen, wo deine Tat am Kreuz für mich meine Rettung ist, weil du mir vergeben hast. Du gehörst dazu. Und wenn wir Abendmahl nehmen, dann gilt dieselbe Regel. Gehörst du dazu, darfst du das gerne nehmen. Sagst du, nee, also eigentlich nicht, dann lässt es an dir vorbeigehen. Ganz einfach. Wenn du frei werden willst von deiner Schuld, musst du um Vergebung bitten. Dann musst du selber etwas tun. Das passiert nicht ganz automatisch. Und dann könnte man fast sagen, dann lädst du das Passahlamm, dann lädst du Jesus in dein Haus ein, in dein Leben. Dann ist da und sein Blut, das ist dein Schutz. Und das ist Befreiung, er macht dich frei. Das ist sein Plan. Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist richtig. Alles andere ist immer eine Abhängigkeit. Hast einen doofen Kredit am Laufen, weißt nicht, wie du den abzahlen kannst, kommt ein netter Mensch und sagt, pass mal auf, hier, ich gebe dir 20.000. Ab dem vierten Monat sind aber 20% fällig, ne? Oder so. Aber erstmal bin ich frei. Oh, den Kredit konnte ich ablösen. Jetzt habe ich keine Schulden mehr. Ja, von wegen. Der Hammer kommt noch. So eine Freiheit. Wir haben oft, also Geld vielleicht nicht, so im Leben. Tu doch, was du willst. Mach doch einfach mal. Du bist richtig frei. Du kannst tun und lassen, was du willst. Und dann machst du Sachen, die bringen dich letztlich in den Knast, ne? Wen der Sohn frei macht, der ist richtig. Sind Süchte die Herren deines Lebens? Schlecht. Hast du ihm erlaubt, dich zu befreien? Stell dir mal vor, so ein Vogel im Käfig, fällt die Klappe runter. Jemand macht die auf. Der bleibt einfach schön da drin. Ist er frei? Tja, man weiß es nicht. Theoretisch ja, praktisch nicht. Hat mal in einer Gemeinde jemand, der hat nebenbei noch Landwirtschaft gemacht und hatte Schafe. Und er sagt, wenn ich die Flöcke umgestellt habe, also der Teil der Weide war abgegrast und ich habe den Zaun ein Stück weitergestellt, dann musste ich die Viecher rüberschubsen. Die sind nämlich nach wie vor da geblieben, wo vorher der Zaun war. Ja, man kann theoretisch frei sein und praktisch sehr unfrei, weil man diese Freiheit gar nicht nutzt, weil man sie gar nicht für sich entdeckt, weil man sie vielleicht gar nicht zulässt und sagt, nee, hier ist dann doch, hier war bisher gut, lass mal so stecken. Alles gut. Ja, und dann denken wir dann beim Abend mal daran, was hat es ihn gekostet, mich zu dieser Preis, unsere Freiheit. Und dann haben wir eine tolle Aussicht, unser Ziel, diese Gemeinschaft mit ihm zu haben, dieses ewige Leben. Das Abendmahl, was wir tun, ist ein Gedächtnis in alle Richtungen, nicht nur in die Vergangenheit, ne? In das Gestern, die Befreiung, in das Heute, was das bringt, dass es mich frei gemacht hat, das muss ich auch leben dann. Ich kann ja nicht wie ein Gefangener leben, wenn ich frei bin, das ist doch total irre. Ja, stell dir vor, du bist aus dem Knast entlassen, kommst in dein Haus und verriegelst dann alles und gehst nicht wieder raus. statt Fenster und Türen aufzumachen oder spazieren zu gehen oder irgendwas, weil du denkst, naja, vier Wände, das ist mir bekannt, lass ich so. Es geht also um so vieles und auch darum, dass wir damit einen Auftrag haben. Verkündigen den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.